Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen bei Smürek trifft, die Sendung für Potsdam und die Menschen in Potsdam. Ich treffe Menschen, die in der Stadt was bewegen. Ich bin heute an einem Lieblingsort, den ich selbst noch nie besucht habe, an dem ich schon öfter vorbeigelaufen bin, aber noch nie drin war. Er befindet sich in der schönen Brandenburger Vorstadt und ist Überbleibsel einer besonderen kulturellen Zeit, nämlich zu der Zeit, als das Theater noch hier in diesem Wohngebiet zu Hause war. Wir sind in der Theaterklause. Sie hat Theaterwissenschaften studiert, hat ihre ersten Stücke am Poetischen Theater in Leipzig inszeniert, war Regisseurin am Staatstheater in Cottbus und an verschiedenen anderen Theatern dieser Republik, war Dozentin an der Hochschule Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy und fast 10 Jahre Intendantin am Rheinischen Landestheater in Neuss. In der Spielzeit 2018, 2019 hat sie die Intendanz des Hans-Otto-Theaters übernommen. Und heute ist sie hier genau wie ich in der Theaterklause, in der Zimmerstraße, weil das ihr Lieblingsort ist oder zumindest einer ihrer Lieblingsorte. Herzlich willkommen, Bettina Jahnke.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist mein Lieblingsort. Ich verbringe hier viel Zeit.
Sie sind nicht allein gekommen, ne? Habe ich gesehen, da ist noch jemand dabei.
Ja, das ist mein Hund. Das ist Adele. Adele heißt Adele, weil sie an dem Tag, an dem die große Adele, die Sängerin, ihr letztes Album veröffentlicht haben, kam sie aus dem Tierheim zu uns und da haben wir aus Nafsika ganz schnell Adele gemacht. Das ist ein Segugio Italiano.
Sehr witzig. Und ist sie musikalisch?
Nein, überhaupt nicht.
Waren Sie gerade ein Stück spazieren noch? Es bietet sich ja hier an, ne, mit dem Hund.
Ja, ich wohne hier eben um die Ecke in Potsdam-West und deswegen bin ich eben oft in der Theaterklause und eben kann morgens durch den Park Soundsystem mit dem Hund gehen und auch hier durchs Viertel laufen und wir lieben das sehr.
Die Festtage liegen ja jetzt hinter uns. Hier kann man in der Klause noch ein bisschen von der Gemütlichkeit spüren. Wie waren Ihre Festzeit? Sind Sie so ein Weihnachtsmensch oder sind Sie der Zeit besonders zugetan?
Ich mag das sehr, weil ich mag diese Ruhe, ich mag die Besinnlichkeit. Ich komme da unheimlich gut runter, ich kann da sehr gut entspannen und das Theater ist dann auch so ein bisschen slowly, das Tagesgeschäft ruht und nee, mir gefällt das sehr gut, ich bin ein großer Fan.
Wie waren Weihnachten in Ihrer Kindheit? Welche Erinnerungen haben Sie denn da noch?
Trubel, Trubel, Trubel. Wir waren 4 Kinder und da ging immer wirklich die Post ab mit vielen Geschenken, mit großen Baumschmuckaktionen und also wir haben das auch zu Hause immer sehr schön und sehr herrlich zelebriert.
Der kommt so ein bisschen zu uns auf die Couch, ne? Aber die wird sich gleich hinsetzen, denke ich, genau. Wir bleiben mal in den jungen Jahren. Wann gab es denn so die ersten Berührungspunkte mit dem Theater in Ihrem Leben? Woher kommt denn so die Begeisterung?
Naja, ich muss sagen, ich bin zum Theater gekommen wegen der coolen Menschen dort. Weil in der DDR war natürlich am Theater immer die system nicht konform Menschen und die interessanten Menschen, Menschen, die gegen den Strom geschwommen sind. Das war immer ein ganz besonderer Haufen an, ja, coolen Typen so. Und da habe ich mich immer sehr hingezogen gefühlt als junger Mensch. Und es waren weniger die Inhalte. Man ist natürlich auch ins Theater gegangen, aber es war viel mehr das Drumherum, weil ich das Gefühl hatte, da geht's um was. Da sind irgendwie, hatte ich da auch tolle Gespräche und fühlte mich da irgendwie auch verstanden mit meinem Unwohlsein und dem Staat und dem System gegenüber.
War das Thema Theater in Ihrer Familie ein Thema, ein wichtiges? Also hatten Ihre Eltern irgendeinen Bezug dazu?
Ja, mein Vater war ein großer Theaterfan. Er war Lehrer im Hochschuldienst an der Universität in Rostock und hat dort darstellendes Spiel gemacht und hat dort mit den Studenten viel Theater gemacht. Und ist dann, als wir älter wurden, als er ungefähr 40 war, ist er dann ans Staatstheater Schwerin gegangen als Dramaturg zu Christoph Schroth, einer der prägendsten Theaterleute in der DDR gewesen ist. Und der hat mich natürlich auch viel mit ins Theater genommen. Ich habe dann auch viel in Schwerin auch gesehen. Es gab dann zum In den 80ern war das dann die legendäre Faust-Inszenierung von Christoph Schroth, dem Osterspaziergang und dem eisernen Vorhang, der sich hebt, das so exemplarisch war für die Zeit in der DDR, in diese Enge und plötzlich ging dieser eiserne Vorhang hoch. Also das hat mich schon auch sehr geprägt dann. Und da war es dann auch die Zeit, als ich dann selber so Jugendliche war und auch selber so ein Theaterverständnis auch entwickelt habe. Und das hat mich dann sehr geprägt.
Heute sind Sie an einer der wichtigsten Stellen im Theater. Was macht eigentlich eine Intendantin genau?
Ja, das frage ich mich auch. Ja, der Uli Kuhn, der Intendant vom Deutschen Theater und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, sagte immer so lax, ist das Mädchen für alles. Man muss sich das vorstellen, das ist natürlich die Schaltzentrale und bei mir alle Probleme, die irgendwann irgendwo im Theater auflaufen, kommen irgendwann auf meinen Schreibtisch und müssen dann auch geklärt werden. Und natürlich habe ich viel auch mit der Konzeption des Theaters zu tun, mit der künstlerischen Ausrichtung hauptsächlich. Ich leite das Haus hier in Doppelspitze mit Petra Kicherer, die geschäftsführende Direktorin ist, die sich um die Finanzen, die Verwaltung und die gesamten technischen Gewerke kümmert. Und ich bin eigentlich hauptsächlich für die Kunst zuständig, Spielplan, Regisseure engagieren, die künstlerische Ausrichtung des Hauses. Aber natürlich, wie gesagt, irgendwann kommt jedes Problem auf meinen Schreibtisch und es ist viel Kleinkram, viele Sitzungen, viele Entscheidungen treffen, viel reden, viel kommunizieren, verbinden, motivieren. Ja, das ist so ein Fulltime-Job, aber macht Spaß, weil jeder Tag ist einfach wirklich ein anderer Tag.
Was macht denn am meisten Spaß und was strengt am meisten an?
Das Inszenieren. Ich bin natürlich von Haus aus, bin ich Regisseurin, ich bin zum Intendantinnenjob über das Inszenieren gekommen und das ist auch natürlich auch mein Hauptanliegen, mein Herzensprojekt, wenn ich auf der Probebühne bin, wenn ich ein neues Stück beginne, wenn ich mit den Schauspielern arbeite, dann bin ich auch nicht erreichbar, dann ist auch meine Insel so ein bisschen, wo ich wieder kreativ sein kann, wo ich nicht administrativ denken muss, sondern auch wieder Fantasie und Poesie wieder eine Rolle spielen in meinem Leben. Das sind schon so die meine Lieblingsmomente.
Wo sagen Sie, oh nee, das muss jetzt nicht sein, das hört ihr jetzt auch noch?
Sitzung. Und Kleinkram, wer, wann, wo, was, mit wem macht und das Catering muss organisiert werden. Das sind so manchmal so, wenn du so nach 2 Stunden dann aus so einer Leitungsrunde rausgehst oder wieder aus einer Sitzung, wo man wieder irgendwelche Projekte, den ganzen technischen Kram bereden muss. Aber das muss ja, es muss ja irgendwann, muss irgendwer mit irgendwem das verhandeln, warum wir was machen. Und das sind dann so Momente, wo man denkt so, oh Gott.
Okay, wir machen in unserer kleinen Minisitzung, die wir hier haben, in der Theaterklausel eine kleine Pause mit Musik. Na? Und Sie haben sich so ein bisschen was ausgesucht. Was hören wir als erstes?
Ja, wir hören als erstes Beth Hart. Da finde ich, ist eine große Entdeckung vor 2 Jahren von mir, weil die noch so richtig schöne alte Rock'n'Roll spielt mit einer wahnsinnigen tollen Stimme. Da geht einfach die Post ab, der hat gerade ein neues Album gemacht und ist eine faszinierende, intensive, leidenschaftliche Musikerin. Und wenn man die einmal live erlebt hat, habe ich gemacht in Wuppertal, fliegt das Blech weg.
Und während das Blech wegfliegt, streicheln wir den Hund.
Nee, da kommen wir mit dir nicht wieder los.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir die Intendantin des Hans-Otto-Theaters in Potsdam, Bettina Jahnke. Herzlich willkommen zurück.
Ja, hallo.
Sie sind in Wismar geboren und leben jetzt nach vielen anderen Stationen in Potsdam. Ihre letzte berufliche Station war in Neuss. Wie vergleicht man Neuss mit Potsdam?
Ja, sie haben beide eine sehr große Stadt vor den Toren und machen dadurch die Kleinstadt lebbar. Neuss hat auch 160.000 Einwohner, wie Potsdam auch. Ist zwischen Düsseldorf und Neuss gelegen. Und natürlich, ich liebe so eine Kleinstädte, ich liebe diese Ruhe, ich liebe diese Beschaulichkeit. Aber ich bin auch immer froh, dass ich dann die Großstadt im Rücken habe, wo ich, wenn ich dann zu den Kleinstadtkoller bekomme, dann mich in die S-Bahn setze oder in die Straßenbahn und dann bin ich in der Großstadt und kann da Kunst, Kultur und das Großstadtleben genießen.
Was ist denn der Kleinstadtkoller?
Naja, wenn einem so ein bisschen so die Decke auf den Kopf fällt und man so das Gefühl hat, so, oh Gott, diese Beschaulichkeit, die Ruhe, man braucht dann irgendwie mal so ein bisschen so ein Drive.
Erlauben wir uns mal den Vergleich Rheinländer und Brandenburger?
Oh, ja, da liegen schon große Unterschiede. Also in Neuss muss man sagen, es war für mich wirklich eine Reise ins Ausland. Das war, das ist eine Traditionsgesellschaft, seit 100 Jahren Beständigkeit, CDU, Schwarz, Schützenverein, Karneval, Rheinland, das war für mich eine komplett fremde Welt, aber das war toll. Also das war auch, es war befremdlich, aber auf der anderen Seite eben auch sehr faszinierend. Ich habe da sehr viel gelernt und habe wiederum auch meine Heimat in der Fremde wieder auch schätzen und lieben gelernt, weil das ich an dem Brandenburger wiederum schätze, ist eben auch so eine Bodenständigkeit, eine Gradlinigkeit. Die sind nicht so begeisterungsfähig, aber wenn sie sich dann begeistern, sind sie, ist das auch echt.
Wenn man sie einmal hat.
Wenn man sie einmal hat, genau, ne?
Gehen wir nochmal zu Potsdam. Nehmen wir mal an, machen wir mal ein Bild auf. Sie sind jetzt in einem kleinen Hotel, sagen wir, in der Provence. Ein französisches Ehepaar betreibt das Hotel und hat noch nie was von Potsdam gehört. Wie beschreiben Sie den beiden die Stadt?
Wie beschreibe ich denn die Stadt? Die auf alle Fälle eine sehr wunderschöne Stadt, in der das Alte und das Neue so komplett aufeinandertreffen. Ich sage nur so, wenn man die breite Straße hochfährt, ne, auf der einen Seite das Rechenzentrum, den Aufbau, Wiederaufbau der Garnisonskirche, auf der anderen Seite dann die Nikolaikirche, die ich sehe, der alte Markt, Barberini und dann aber wieder Schiffbauer Gasse. Also ich finde, hier knallt so dieses alte preußische Kulturerbe auf die DDR, auf das DDR-Erbe und dann wiederum auf das ganz Neue. Und das finde ich eine unheimlich spannende Mischung. Das Ganze eben mit 160.000 Einwohnern, also auch sehr beschaulich, die Seenlandschaft noch dazu. Und das ist man eben, ich finde, dieses Fund, das muss man immer ausspielen. Natürlich Berlin um die Ecke. Ja. In 20 Minuten bin ich auf dem Alex und kann dann eben auch die Großstadt, also die fette, richtige Babylon Berlin reinheben.
Was fehlt Ihnen hier in Potsdam?
Nichts.
Warum fahren Sie dann nach Berlin?
Ich sage ja.
Ne? Ja, nur temporär.
Ne? Ja, das ist wirklich nur Tempo. Ja. Also ansonsten, ich sage auch mal so, ist auch so ein bisschen altersgerechtes Wohnen. Ich glaube, wenn ich jetzt 20 wäre, 25, dann müsste ich hier weg. Das wäre mir zu früh in dieser Beschaulichkeit. Jetzt so, wenn man Mitte 50 ist und sozusagen die Welt in Anführungsstrichen gesehen hat, oder vielen davon, ist das für mich jetzt genauso das Ideale. Eben diese Verbindung zwischen Kultur, extremes Kulturangebot, das finde ich nochmal toll an Potsdam, aber eben auch ein extremes, dichtes, nahes Erholungsangebot. Ne? Diesen Seen und mit dem Park und so, das finde ich einmalig. Und ich habe früher immer gedacht, wenn ich den Job überhaupt schwärmen hören von Potsdam, habe ich immer gedacht, na ja Gott, jetzt erzählt er, soll man nicht so tun, so. Ja, andere Städte haben auch was Schönes. Aber seitdem ich hier lebe, verstehe ich den nochmal ganz anders und kann mich in diese Lobeshymnen da nur anschließen.
Wenn man Brandenburg ist, dann findet man ja mal was zu meckern. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema, also machen Sie sich Gedanken darüber, dass es immer weniger bezahlbaren Wohnraum gibt zum Beispiel. Wäre das nicht auch mal ein Thema für ein Theaterstück? Wohnen ist doch ein Grundrecht
eigentlich. Absolut, absolut. Also natürlich gibt es jetzt auch vieles, was man hier bemängeln kann und bekritteln kann. Und natürlich, wenn man ins Umland fährt, die Verödung der Brandenburger Landschaft, die macht mir schon Sorgen. Das Erstarken der AfD, die Wahlergebnisse haben mich schon umgetrieben. Und ich sage auch immer so, wir leben in Potsdam auf der Insel der Seligen. Also das ist hier ein Ausnahmezustand, der für das Land Brandenburg überhaupt nicht stellvertretend ist. Also wenn ich da in der Provence diesem Ehepaar das erzählen würde, würde ich das auch als großen Hauptpunkt auch sagen, es ist ein Ausnahmezustand und da mache ich mir schon Sorgen, wie können wir das erhalten und wie kann man eben, das kann Potsdam als weltoffene Stadt in das Umland noch viel weiter hineinstrahlen.
Potsdam liegt ja nun, und Sie haben es ja mehrfach betont, in der Nähe der größten Stadt Deutschlands mit unzähligen Kulturangeboten. Neulich ist erhoben worden, über 4.500 Veranstaltungen am Tag gibt es in Berlin. Hammer. Ist die Lage des Theaters hier in Potsdam ein Fluch oder ein Segen vor diesen Hintergründen?
Na, immer beides, ne? Ist immer beides. Ein Fluch in der Hinsicht, dass wir natürlich dann die Konkurrenz vor der Tür haben und es gibt so bestimmte Stücke, wo wir sagen, das brauchen wir hier nicht zu spielen, dass wenn das in Berlin läuft, müssen wir es nicht machen. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich auch ein extrem tolles, aufmerksames, auch dem Theater zugewandtes Publikum und ich sage immer, wenn ich das hier anbieten kann in der Stadt vor Ort, dann muss ich nicht nach Berlin fahren und wir haben hier ein sehr vieles und großes Publikum mit Kindern, mit Familie und da ist es schon ein Unterschied, ob ich mit dem Fahrrad in die Stadt ins Theater fahren kann oder ob ich mit der S-Bahn und dreimal umsteigen ins Theater komme. Und ich finde, da müssen wir selbstbewusst unser Profil schärfen und sagen, wir machen Theater für die Stadt, für die Potsdamer. Und wenn die Berliner sich zu uns verirren, ja, so what? Dann sind sie natürlich auch herzlich eingeladen.
Also insofern ist das lokale Konzept schon ein wichtiges. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Konzept, was Radio Potsdam verfolgt. Wir haben ja den Sender gegründet, um für die Menschen hier da zu sein, etwas zu bieten, was stark Lokales auf Potsdamer Umgebung bezogen. Das tut irgendwie gut, ne? Ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln, zuhören, was besser zu können, weil man was weglässt. Wie sehr sind Sie denn trotzdem überregional oder ist lokal eigentlich dann doch das Wichtigste?
Ach naja, ich finde, was heißt lokal? Ne? Das heißt ja nur nicht, dass wir jetzt nur preußische Friedrich II. Erzählen. Oder,
nee, aber für die Menschen eben hier da sein. Ne?
Dass wir eben, ich sage so, wir sind in der Ausrichtung unserer Stücke dann natürlich global und auch international. Also ob wir jetzt von Washti Muawad Vögel spielen oder den Ibsen oder Sibylle Berg, Nationalstraße, Jaroslav Rudisch. Also wir suchen schon nach Stoffen, in der wir die Welt einfangen und exemplarisch für Potsdam erzählen. Und dieses Wohnungsproblem, was Sie vorhin angesprochen haben, das ist ja auch ein globales Problem. Ne? Also es ist jetzt auch kein Potsdam-Problem. Und ich sage mal, alle Probleme, die in Potsdam sind, hat die Welt. Das Verkehrsproblem ist auch kein Problem, was typisch Potsdam ist. Das hat eben auch jede andere Großstadt. Und so glaube ich, müssen wir uns eher auf diese menschlichen großen Themen konzentrieren und gute Geschichten erzählen. Damit kriegt man die Leute ins Theater, ja.
Wie definieren Sie den Heimatbegriff für sich? Ich frage das auch mal mit dem Hintergrund, ich will mal rausfinden, welche Stadt Ihre Heimat ist, Wismar oder Potsdam? Oder?
Also, sagen wir, Potsdam ist jetzt meine Heimat. Ich sage mal, Heimat ist da, wo ich gerade lebe. Oder Neuss war meine Heimat in den 10 Jahren, weil ich natürlich auch da einen Freundeskreis hatte. Dann hatte da auch meine Lieblingsorte mit dem Hund am Rhein spazieren gehen auf den Rheinwiesen. Es gibt nichts Schöneres. Also, es ist auch dann Heimatgefühl, dann, wenn ich dann zurückkam und dann über die Brücken dann nach Neuss reinfuhr, hatte ich auch so ein Gefühl von Heimat. Jetzt ist es gerade Potsdam und Wismar ist nun, das ist Kindheit. So. Und wenn ich überhaupt nach Mecklenburg, wenn ich nach Mecklenburg fahre und Wismar oder auch Rostock, wo ich ja dann groß geworden bin, da geht so eine Kammer im Herzen auf, wo man gar nicht wusste, dass die da ist. So, oder was ganz tief in mir wird da berührt und werde ich ganz nah am Wasser gebaut, weil da kommen unheimlich viele Bilder, die so ganz tief mit meiner Ursprungsfamilie zu tun haben. Und das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Ob das Heimat ist, es ist eine, sag ich mal, eher eine seelische Heimat, weil ich lebe dort nicht. Ich kenne da auch niemanden mehr. Ne? Also es ist eher so eine seelische Heimat, finde ich ein schönes Bild.
Und wir hören wieder Musik, ausgesucht von Bettina Jahnke. Was hören wir jetzt?
Da passt das dazu. Element of Crime, damals Hinter dem Mond. Das habe ich in den 80ern, 90ern gehört. Während der Wendezeit habe ich Element of Crime hoch und runter gehört in meiner alten Abbruchbude. Und damals Hinter dem Mond hat mich damals so über die schlimmen und auch unruhigen und auch beunruhigenden, aber auch aufregenden Zeiten begleitet.
Wir hören uns jetzt mal hoch. Element of Crime.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir Bettina Jahnke, Intendantin des Hans-Otto-Theaters. Willkommen zurück.
Hallo.
Gehen Sie eigentlich gerne ins Kino?
Ja, ich komme bloß nicht dazu.
Was sehen Sie denn gern, wenn Sie ins Kino gehen?
Ach, ich gucke schon sehr gerne so den neuen deutschen Film. Mich interessiert das sehr, wie unsere jetzige Wirklichkeit so in dem Film dargestellt wird. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Zeitfenster, in Anführungsstrichen, für Lara, den neuen Film mit Corinna Harfouch, den ich unbedingt sehen möchte. Aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich so viele andere Termine habe. Aber jetzt zwischen den Jahren.
Könnte es klappen. Welcher Film war der letzte, den Sie gesehen haben?
Muss ich jetzt wirklich überlegen. Ach, der letzte war The Favourite, wofür die Oliver Coolman den Oscar bekommen hat. Den habe ich sogar zweimal gesehen. Ich fand den so grandios.
Ja, da sieht man immer neue Dinge wieder. Ne?
Ja.
Kino hat ja das Alleinstellungsmerkmal, Licht aus, wir sorgen für Ruhe und dafür, dass die Menschen sich mal auf was konzentrieren können und vor allem gemeinsam lachen und weinen. Beschreibt es auch das Theater oder ist da noch mehr?
Ja, auf alle Fälle. Was beim Theater halt noch dazu kommt, ist der Live-Effekt und dass jeder Abend anders ist und dadurch natürlich auch mal sehr besonders ist, dass man den direkten Kontakt zu dem Atem des Schauspielers aufnehmen kann und natürlich, ich finde, Theater ist noch gemeinschaftsstiftender. Ist auch viel, geht auch dichter ran, weil es ist auch interessant, wenn man einen schlechten Film gesehen hat, würde man nie auf die Idee kommen, nie wieder ins Kino zu gehen. Hat man aber ein schlechtes Theatererlebnis, also gehe ich nie wieder hin. Also am besten auch mal, ich kriege dann auch Post dann am nächsten Tag in meinem E-Mail-Fach, ja, so was für eine schlechte Aufführung und ab jetzt wird man das Abo streichen und wo ich mal so denke, ja Leute, also ich meine, dann geht auch im Restaurant mal was essen und es war nicht gut, aber also Theater bringt, glaube ich, durch diese Nähe und durch diese Unmittelbarkeit eine extreme emotionale Erfahrung mit sich.
Das Kino hat sich ja ganz gut durchgesetzt, ne? Diese ganzen Disruptionen, also die grundsätzlichen Veränderungen im Medienbereich überlebt. Fernsehen, VHS-Kassette, DVD, jetzt das Internet. Wie schwer oder wie leicht hat es das Theater vor dem Hintergrund dieser unzähligen Freizeitangebote und Möglichkeiten, die die Menschen heute nutzen können?
Schwer, das will ich gar nicht bestreiten. Also schon allein die Aufforderung, das Handy auszuschalten, ist für einige Leute ja schon also eine Zumutung oder auch ein Ausnahmezustand. Aber natürlich, es ist halt ein Live-Erlebnis, Handy muss aus sein. Und wir sagen immer, gönnen Sie sich die Zeit der Unerreichbarkeit, den Luxus der Unerreichbarkeit, wir haben so eine Ansage vorher, damit man das als Chance wahrnimmt, auch mal ohne diese genaue mediale Beschallung seine Zeit zu verbringen. Und wir haben es schwer, aber ich glaube, durch diese Einzigartigkeit, wenn wir die betonen, haben wir eben auch Chance. Also deswegen sage ich immer, das Theater sollte nicht zum Kino werden. Wir müssen gute Geschichten erzählen, es müssen gute Schauspieler sehr wahrhaftig, sehr echt und sehr pur auf der Bühne sein, um diese Einzigartigkeit dieses Erlebnisses auch herauszustellen auch und zu sagen, es ist eben nicht Kino. Und wir kriegen das mit, was ihr da unten macht und ihr kriegt mit, was wir hier oben machen.
Das ist direkte Feedback, was auch wirklich so schön ist. Ne? Gibt es eigentlich eine Zielgruppe, die einfach nicht ins Theater kommt, egal was ihr unternehmen?
Nö, eigentlich nicht. eigentlich nicht. Also ich finde, was an Potsdam wirklich besonders ist, und das hat was mit dieser Gesamtbevölkerung zu tun, das ist ein unheimlich heterogenes Publikum. Also wir haben wirklich die ganz jungen Leute drin, wir haben auch die ganz alten drin. Und ich finde, je gemischter, desto besser. Worum wir kämpfen, aber das liegt weniger an uns und eher an der Organisation dieser Familien, sind eben die jungen Familien, ne? Von denen ich jetzt hier in Potsdam-West so viele habe. Meine Nachbarin bei mir im Haus, habe ich drei von den Familien. Und ich sage, Mensch, kommt immer, ja, wir würden aber Kinder und ach, und wie organisieren wir das? Und so ein Babysitter ist dann nochmal teuer und dann noch die Karte und so. Also da, wir hatten mal überlegt, so ein Kinderabo, um Familienabo aufzulegen und für die Kinderbetreuung.
Wollte ich gerade fragen, wäre doch eigentlich eine gute Idee.
Ja, aber das sind so viele Auflagen, das ist so schwierig, weil die Eltern vertrauen ihr Kind ja dann wildfremden Menschen an für eine Zeit, da müssen die auch unheimlich hundertprozentig sicher sein, das ist gut, und das kostet dann auch schon wieder viel Geld. Das können wir nicht alleine bezahlen, also müssten die das auch bezahlen, und dann ist der Babysitter zu Hause, glaube ich, die bessere Variante. Also wir haben da mehrere Runden gedreht mit dem Sozialamt, und das war ja irgendwann
nicht leicht, ne?
Ja.
Dann gäbe es wahrscheinlich auch Durchsagen mitten im Stück, Mutter von Clara, bitte draußen.
Ja, wahrscheinlich. Also das hört sich so toll an, ne? Wir waren da ganz, ganz euphorisch, als wir auf diesen Gedanken kamen, und dann waren wir aber ganz schnell abgelöscht. Und ich finde das auch richtig, also weil wer übernimmt die Verantwortung, ne? Oder ich komme ja auch an dem Kindergarten, da kennen die Kinder sich dann, aber hier werden an so einem Abend, in welchem Raum auch im Theater, wildfremde Kinder aufeinander kommen. Man denkt immer so, naja, lustiger Kindergeburtstag, ja, kann auch anders passieren.
Sie gehen ja gerne mit dem Theater in die Stadt, also aus dem Haus heraus. Welche Erfahrungen machen Sie da?
Ja, wir machen die Schauspielfenster immer zu Beginn des Jahres, zu Beginn der Spielzeit, immer im August, September ist das. Ein Brandenburger von wegen stur und redet nicht. Also da ist genau das Gegenteil. Also die sind so begeisterungsfähig. Wir haben da tolle Gespräche. Ich stehe da auch selber auf der Straße mit meinem gesamten Team, das gesamte Theater ist unterwegs und in den Schauspielfenstern, also in den Schaufenstern der Stadt auf der Brandenburger Straße spielen so kleine Szenen, die wir auch mit Kostüm und Maske, musikalisch, Lesung und auch vor den Schaufenstern. Und das ist also dichter geht's nicht. Und da kommen wir ganz viel mit denen ins Gespräch und werden viel angesprochen. Das ist dann Sommer, es ist warm, die Stimmung ist toll und es sind so zwei ganz intensive, unheimlich schöne Stunden.
Die Katze auf dem heißen Blechdach, Nationalstraße, Kabarett, die Mitwisser, das sind Stücke aus dieser Spielzeit im Mansa-Otto-Theater. Wie suchen Sie eigentlich Stücke aus? Danach, was in der Gesellschaft gerade besprochen wird, oder genau andersrum? Sie suchen Inhalte, über die gerade keiner spricht, aber über die man mal sprechen sollte?
Ja, zum Beispiel, ist gut formuliert, immer eine Mischung aus beidem. Ne? Wir haben ja so ein Motto über die Spielzeit immer, das war, gestartet sind wir mit Haltung, dann kam Offenheit, nächste Spielzeit Toleranz, Hans, Otto, Theater, immer die drei Anfangsbuchstaben. Und so ist das unser Leitbild erstmal. In dieser Spielzeit ist es halt Offenheit, und natürlich interessiert uns immer auch das Gegenteil, ne? Das geschlossene System, das Geheimnis, das Nicht-Kommunizierende, was bei Katze dann ausschlaggebend war, die Katze auf dem heißen Blech. Nach diese dysfunktionale Familie, der Vater hat Krebs, keine Rede drüber, aber alle spielen die heile Welt, ist zum Thema Offenheit natürlich genau das Richtige. Ne? Aber auf der anderen Seite dann wieder Harold und Maud, was ich selber inszeniert habe, wo die Maud halt mit ihren 80 Jahren so eine offene, liberale, freizügige, offenherzige Frau ist, die den jungen Harold so ans Leben wieder heranführt und ihm den Sinn fürs Leben eröffnet. Das ist dann wiederum eine Geschichte, die für Offenheit dann passt wie die Faust aufs Auge.
Jetzt haben Sie gesagt, die drei Buchstaben, Haltung, Offenheit, Toleranz. Was ist denn mit dem vierten Jahr dann?
Da müssen wir neu denken.
Fehlt ja ein Buchstabe.
Ja, genau, da fehlt der Buchstabe. Nee, da müssen wir dann neu denken. Mhm. So, ne? Wir hatten jetzt erstmal gesagt, das sind die ersten drei Jahre, die dann erstmal so konzeptionell auch gebunden sind, weil ein Wert baut sich auf dem anderen auf. Und fürs vierte und fünfte, da fällt uns dann auch was ein.
Ist Drama oder Komödie eigentlich ein Thema, dass man sagt, man muss ein bisschen die Balance halten von beiden ein bisschen?
Also ich finde es ganz wichtig. Ich finde so eine gute Komödie ist Gold wert. Also sie ist immer das Schwierigste, ist meistens auch das Letzte, was wir finden, weil da streiten sich halt die Geister, worüber kann man lachen. Auch untereinander, ich mache den Spielplan mit meinen Dramaturgen zusammen, es sind vier Frauen, ein Mann, und da fliegen die Fetzen, weil gerade bei den Komödien, weil jeder lacht über was anderes, und das ist wahnsinnig schwierig, da was zu finden, da auch einen Regisseur zu finden, der dann das ernst nimmt, der die Figuren ernst nimmt, dass man nicht über die Figuren lacht, sondern mit ihnen lacht. Komödie ist das Allerschwerste.
Die nächste Premiere im Theater ist Mozarts Schwester, ne? Worum geht's?
Ja, das ist eine ganz schöne Geschichte, die wir da entdeckt haben für Kinder und Jugendliche. Mozarts Schwester, wie der Titel schon sagt, der Wolfgang Amadeus hatte ja eine kleinere Schwester, das Nannerl, die mindestens genauso begabt war wie sie, aber als sie in das gewisse Alter kam, in die Pubertät kam, war das für eine Frau nicht mehr schicklich, auf der Bühne zu stehen und vor einem gemischten Publikum und eben auch Männern Klavier zu spielen, in der Welt herumzureisen und begehrt und bewundert zu werden. Und dann von einem Tag auf dem anderen hat der Vater dann sagen müssen, er hat das nicht freiwillig gemacht, sondern die gesellschaftlichen Konventionen der Zeit waren so und hat sie dann, hat ihr das verboten, das Klavierspielen verboten und ist dann nur noch mit dem Wolfgang weitergefahren. Und er ist gefördert worden und sie hat da ein sehr schlimmes, tragisches Trauma erlitten und hat dann später das Musikspielen wieder für sich entdeckt, hat natürlich geheiratet, Kinder bekommen und ist Musiklehrerin geworden, Klavierlehrerin geworden. Aber das ist eine spannende Geschichte nochmal eben über Emanzipation und über, ja, über das Künstlertum und warum eben das kulturelle Erbe so extremst groß aus Männern besteht.
Gibt es ein Thema, was bei Ihnen besonders drängt, wo Sie sagen, das muss ich unbedingt nochmal auf die Bühne bringen? Hatten wir noch nicht.
Ist halt schwierig. Was drängt, ist natürlich nochmal diese Frage, wie gehen wir mit diesem Rechtsruck um? Also die Wahlergebnisse in Brandenburg waren erschütternd für mich. Gestern ist entschieden worden, dass die AfD nicht den Vorsitz des Kulturausschusses im Landtag bekommt. Das treibt mich sehr um und deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir mit Cabaret da einen unterhaltsamen Stoff gefunden haben, der ein breites Publikum anspricht, aber dieses Thema, gerade dieses Thema des Erstarken des Nationalsozialismus so auf den Punkt bringt und auch so heutig und so aktuell macht, dass ich glaube, davon brauchen wir mehr. Aber ich will halt nicht das 1:1 erzählen, weil das ist, ich sage immer, das ist das Tagesgeschäft vom Journalismus. Wir müssen das in Geschichten erzählen. Wir haben Fallada gemacht, Jeder stirbt für sich allein, eine ganz tolle, sehr berührende Inszenierung, die das Thema nimmt. Und da suchen wir im Moment auch, natürlich auch weiterhin nach Stoffen, die das Thema auf eine, ja, zwischenmenschliche, emotional, sinnliche Weise beschreiben, was das für Auswirkungen hat, wenn sich unsere Gesellschaft in diese Richtung entwickelt. Und natürlich wollen wir auch erzählen, was diese neoliberale Gesellschaft auch für Auswirkungen hat. Es ist ja nicht alles nur Gold und Sonnenschein, ja, so Wohnungssuche, wir hatten es gerade, ne? Es ist ja auch eine Auswirkung des Turbokapitalismus.
Wir hören Musik, wieder mal ausgesucht von Bettina Jahnke. Ja. Was gibt's jetzt?
Jetzt gibt's Nina Simone, liebe ich heiß und innig, seit Jahrhunderten schon, ist egal, was ich von ihr höre, das ist eine Stimme, eine Jahrhundertstimme, eine Jahrhundertfrau, eine wunderbare Persönlichkeit. Und da ich auch Leonard Cohen sehr mag, finde ich das eine gute Kombination. Sie ist nämlich ihre Fassung von Suzanne.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Bei mir ist Bettina Jahnke, Intendantin des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Unser nächstes Thema dürfen Sie selbst wählen. Möchten Sie lieber über Angst reden oder über Einsamkeit?
Oh. Angst finde ich gut.
Okay. Haben Sie Angst vor Einsamkeit?
Nee, kenne ich nicht.
Also ich frage deswegen, ist man als Intendantin, also als Kopf eines Theaters manchmal auch einsam?
Ach, diese Art von Einsamkeit. Ja, ich achte darauf. Ich versuche mich davor zu schützen, indem ich mein Büro offen halte, indem ich die Politik der offenen Tür praktiziere, ansprechbar bin für alle Kollegen und Kolleginnen und dass ich bin einfach ein Teamplayer. Und Theater ist ja, wenn man als Regisseurin arbeitet, auch eine Teamarbeit. Es geht nicht alleine. Ich bin halt nicht der einsame Writer vor seinem Blatt Papier oder vor seiner Leinwand. Ich muss kommunizieren mit den Menschen. Und das als Intendantin nicht zu verlieren und anfangen, wieder so großartige Hierarchien aufzubauen von oben nach unten, sondern eher auf die flachen Hierarchien zu achten und Verantwortung zu teilen und damit auch die Einsamkeit aufzulösen, das ist ein großes Anliegen und das tue ich auch sehr bewusst.
Ich glaube, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen einsam und alleinsein. Im Prinzip alleinsein ist ganz, kann was ganz Fantastisches.
Ja, super. Ich sage ja, allein mit dem Hund durch den Park gibt nichts Schöneres.
Wenn Sie ein Theaterstück inszenieren und ich gehe mal davon aus, macht eine Menge Arbeit und dann ist endlich die Premiere und am nächsten Tag müssen Sie lesen, dass einem Kritiker einer Zeitung nicht so gut gefallen hat und gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Das ist auch gut so, nur haben Kritiker in den Medien ja eine besonders große Bühne, um ihre Meinung zu verbreiten. Wie sehr ärgert Sie das, wenn da mal steht, ich sag mal salopp, das war nicht so besonders?
Ich lese Kritiken nie am nächsten Tag.
Dann am übernächsten.
Auch nicht. Manchmal lese ich sie erst eine Woche später.
Und dann?
Oder 4 Tage später. Weil ich bin nach einer Premiere so dünnhäutig, weil man gibt ja da seine Seele rein. Man macht es ja nicht auf der linken Arschbacke. So funktioniert Theater nicht. Und natürlich tut das weh und natürlich verletzt einen das. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, besser damit umzugehen. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, es geht mir am vorbei. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, ich lese sie halt erst so 3-4 Tage später. Und das geht nicht nur mit meinen eigenen Stücken so, sondern mir geht es generell mit Stücken so, in denen auch meine Schauspieler spielen. Ich kann das nicht am nächsten Tag lesen, weil ich auch da immer so einen Beschützerinstinkt habe und denke, mein Gott, warum müsst ihr denn jetzt noch einmal auf die Schauspieler jetzt auch? Und der hat sich doch da so viel, das ist doch, so schlimm ist es doch nicht. Und dann sich immer wieder sagen, ey, es ist die Meinung eines Einzelnen und es gibt auch andere Meinungen, die Premiere ist gut gelaufen. Und dann auch immer die Vorstellung abwarten. Aber ich würde lügen und jeder Künstler lügt, wenn er sagt, es interessiert ihn nicht und es geht eben vorbei.
Das heißt, so ein Teil der Strategie ist es erst später irgendwie zu lesen. Gibt es noch eine andere, dass sie dann spazieren gehen oder wütend anrufen oder...
Ach, um Gottes Willen, nein, wütend anrufen, das bringt alles ja überhaupt nichts. Das ist ja auch völlig legitim. Das ist, jeder hat seine Meinung und wenn sie mit fünf Leuten ins Theater gehen, hat jeder eine andere Meinung zu dem Abend. Man muss doch einfach das dann versachlichen und für sich selber auch gucken, ich liebe ja auch schlechte, gut geschriebene Kritiken. Also, da ist ja oft manchmal auch so, dass sie ja auch Dinge auch beschreiben, die man selber auch weiß, die man aber vielleicht nicht hingekriegt hat, von denen man weiß, ach, das ist die Schwachstelle, das habe ich wirklich nicht geschafft. Da konnte ich aber nicht, fehlte die Zeit, war der Schauspieler nicht, konnte er nicht oder ich habe es auch nicht übersehen, ich habe es vielleicht auch übersehen, was auch immer. Also wenn es eine produktive, schlechte Kritik ist, kann ich damit sehr gut auch was anfangen. Ich finde Kritiken einfach blöd, wenn es persönlich wird, wenn es oberflächlich ist und wenn einfach alles scheiße ist, so auf Deutsch gesagt, dann ärgere ich mich darüber.
Wie selbstkritisch sind Sie?
Auch bin immer sehr, sehr selbstkritisch. Also das muss man als Künstler auch sein, weil Bequemlichkeit und sich zur Ruhe setzen und sich toll finden, ist natürlich der Tod der Kreativität. Auch da gilt es, ein gutes Maß zu finden. Ich habe ein sehr gutes Team um mich herum und habe gute Freunde und deren Kritik ist mir immer am meisten wert. Und da hole ich mir auch die nächste Inspiration und auch wieder die Motivation, weiterzumachen.
Wir haben ja gerade über Meinungen gesprochen. Wie ist das mit der Meinung überhaupt? Es gab ja mal diese große Werbekampagne einer großen Boulevardzeitung, Bild dir deine Meinung. Wie sehr ist denn dieser Bildungsprozess eigentlich beeinflussbar? Oder müsste es nicht eher heißen, wir bestätigen dir deine Meinung?
Finde ich langweilig. Ich finde, der Theater muss immer dagegen gehen. Also nicht immer, aber es ist natürlich schon, dass wir eher dafür zuständig sind, finde ich doch, was Sie vorhin so schön gesagt haben, ne, über die Dinge zu reden, über die keiner redet. Oder wenn alle sagen, es ist doch einfach, wir leben doch in einer wunderbaren, schönen Zeit, dann zu gucken, was fällt da an den Rändern ab, was liegt im Schatten, was wird nicht gesehen. Ich finde das schon, dass wir da die Aufgabe haben, auch immer so ein bisschen auf die Schwachstellen und auf die Ecken und Kanten zu gucken, was so liegen bleibt, ne? So.
Na, ich frage deshalb, weil das, glaube ich, auch evolutionsbedingt so ist, dass der Mensch ja immer irgendwie Recht bekommen will, ja, und irgendwie das ja auch so ein bisschen für sein Überleben sorgt, wenn er sich zurechtfindet in seiner Meinungswelt und sucht er deshalb nicht immer auch nach Bestätigung, ja. Also nach dem Motto, das denke ich, also ist das gut, ja. und prägt das nicht auch grundsätzlich Meinung über ein Stück? Und jetzt noch die Frage, welche Kraft hat das Theater? Also können Sie Meinung dann doch ändern oder irgendwie beeinflussen?
Ach, na, ich muss ehrlich gestehen, mich langweilt. Ich langweile mich selber ganz schnell, wenn ich bestätigt werde. Also ich mag das nicht im Theater oder auch im Kino oder auch in einer Ausstellung zu sitzen und bestätigt zu werden, so, weil ich vertraue dem nicht. Und ganz schnell ist man in so einer Blase, in der wir ja heute, was ja heute auch immer wieder ja so kritisiert wird, dass jedes Milieu so in seiner Blase bleibt und wir bestätigen uns alle gegenseitig, ne, und sagen, ah, wie schön und wie toll und wie wunderbar ist doch alles. Mich langweilt das. Mich langweilt auch solche Kunst. Also deswegen mache ich so eine Kunst nicht und will ich sie auch nicht sehen. Und ich suche immer auch selber und mich reizt das auch, der Widerspruch. Ich finde Streiten unheimlich immer spannender als Nicken und Zustimmung. Und ich finde auch, sich auseinanderzusetzen und auch verunsichert zu werden. Deswegen habe ich mich vorhin für das Thema Angst entschieden. Ich finde, Angst, wenn man sie beherrscht, kann das auch ein toller Motor sein. Das ist ein
Treiber, ne?
Das ist auch was. Und ich finde es auch in der Premiere bin ich eine der wenigen Regisseuren, die reingehen und meine eigene Premiere mir angucke. Weil ich habe eine scheißende Angst. Also ich würde sagen, also das ist ein ganz, aber es ist gleichzeitig ein so intensives Gefühl, dass ich sage, es ist auch ein gutes Gefühl. Und da heraus das zu produktiv zu machen, weil die Kollegen, die nicht reingehen, die sitzen dann in der Kantine und haben genauso viel Angst, aber die kriegen es nicht mit, was da oben passiert. Ne? Das ist immer die Frage, nämlich immer, gehst du rein oder gehst du nicht rein? Das ist so die Gretchenfrage der Regisseure. Ja.
dann ist man bestimmt ganz hellhörig, ne? Und selektiv, von, wenn man da guckt. Ne?
Total, total. Also es ist am Anfang sehe ich ganz wenig, weil ich nur aufgeregt bin. Und dann werde ich aber langsam ruhig. Und dann gehe ich so in so einen inneren Raum rein. Und dann nehme ich Abschied von meinem Stück und von den Schauspielern, weil dann gehört es ihnen. Dann habe ich zu Ende inszeniert. Dann sehe ich natürlich auch, was ich nicht geschafft habe oder was wir auch gemeinsam nicht geschafft haben. Und aber auch, was wir gekriegt haben. Und dann gehe ich so in so einen inneren Frieden und sage so, das so weit bin ich im jetzigen Zeitpunkt gekommen. Und morgen und übermorgen wäre ich vielleicht woanders hingekommen. Aber es ist ja, ne, man hat 6 Wochen Zeit und dann ist die Premiere und dann muss man fertig sein. Ich kann dann auch nicht mehr, es gibt Regisseure, die werden nach der Premiere dann nochmal uminszenieren. Aber ich finde, dann gehört es den Spielern und dem Publikum und dann muss man sein Kind sozusagen laufen lassen.
Schön. Die Sendung neigt sich dem Ende, aber das Jahr neigt sich ja auch dem Ende. Und die Menschen können oft nicht anders, als nochmal über das Jahr nachzudenken und Ziele zu schmieden für das nächste. Ist bei Ihnen auch so? Für was sind Sie dankbar in diesem Jahr?
Ich bin immer wieder dankbar, dass ich hier bin. Also, dass ich in dieser wunderschönen Stadt lebe, dass ich ein so tolles Team am Theater gefunden habe, dass wir gut zusammenarbeiten. Ich bin im Moment ein sehr zufriedener Mensch. Also, und hoffe, dass das noch ein bisschen weiter so geht. Mhm.
Sie sind zufrieden? Wollen Sie nächstes Jahr was anderes machen? Und wenn ja, was?
Ach ja, natürlich. Es gibt viele Dinge, die ich nochmal anders machen möchte. Es gibt bestimmte Stücke, die ich inszenieren möchte. Aber so im Großen und Ganzen, sage ich mal, so bin ich hier angekommen und bin hier auch aufgenommen worden, sehr herzlich und sehr offen von dem Publikum, wie auch von dieser Stadt und auch von meinem Stadtteil hier. Und deswegen sitzen wir heute hier in der Theaterklause. Hier hat alles angefangen. Und wenn ich jetzt immer, wenn ich hier reinkomme, denke ich immer an die erste Zeit. Wir haben hier unsere Vorbereitungszeit gemacht für das erste Jahr, wo ich noch zwischen Neuss und Potsdam gependelt bin. Und das macht mich alles sehr reich im Moment hier.
Das, was Mürek trifft, aus der Theaterklause in Potsdam mit der Intendantin des Hans-Otto-Theaters. Und es war eine sehr anregende Stunde. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen, Frau Jahnke, und natürlich Ihnen, liebe Hörer, dass Sie gut in das neue Jahr kommen und die letzten Tage nach dem ganzen Weihnachtsstress ein wenig Zeit für Muße haben, vielleicht auch für Dankbarkeit und ein wenig Jahresendmilde. Wir hören uns auch im nächsten Jahr wieder und den Auftakt von Smürek trifft gibt es mit Tim Rauer, der seit neuestem ein ziemlich begehrtes Restaurant am Heiligen See betreibt. Einen schönen letzten Sonntag 2019 wünsche ich. Danke nochmal an Frau Jahnke mit dem letzten Musikwunsch von Ihnen. Was hören wir zum Ausgang der Sendung?
Van Morrison, auch kann ich alles hören, von Anfang bis Ende. Er hat ein wahnsinniges Lebenswerk hinterlassen, aber es ist eine seiner letzten Platten. Geht auch schön, dass die Post ab, Going Down to Monte Carlo.
Radio Potsdam, Smürek trifft.